Mary Frith war eine Person, die es tatsächlich gegeben hat. Ende des 16. Jahrhunderts geboren, nach heutigen Definitionen queer und non-binär. Eine Größe auf den Showbühnen Londons, aber auch auf der Gasse bekannt. Zu Gefängnis verurteilt wegen Crossdressing und grober Unsittlichkeit in Anführungs- und Schlusszeichen. Es liegt auf der Hand, dass die Geschichte von Mary Frith Inspiration für literarische Stücke war. Die beiden Autoren, Thomas Dekker und Thomas Middleton, haben Mary Frith ein dramatisches Denkmal gesetzt, welches, wie bereits gesagt, 400 Jahre nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Martin Bieri, du hast das Stück nun übersetzt, aber wie bist du überhaupt auf dieses Stück gekommen? Wo hast du es zum ersten Mal gelesen?
Du hast es gesagt, es ist nicht in dem Sinne eine Entdeckung, es ist im englischsprachigen Raum sehr gut bekannt, das Stück. Und das gehört in gewisser Weise ein bisschen zu meinem Beruf, dass ich mich jenseits der großen Namen ein bisschen umschaue und gucke, wer hat denn gleichzeitig zum Beispiel mit Shakespeare geschrieben, wer hat mit Shakespeare geschrieben. Und so bin ich auf dieses Stück gestoßen und ich habe mir das angesehen, bin auf den Titel gestoßen. Ursprünglich heißt das Stück Roaring Girl und habe es dann gelesen und dachte, das ist ein Stück für die heutige Zeit, das muss man jetzt machen. War dann aber irgendwie literarisch oder handwerklich noch nicht in der Lage, es zu übersetzen. Es ist ein sehr schwieriges Stück. Das Englisch ist halt eben 400 Jahre alt. Und mit der Zeit habe ich mich eingearbeitet, ich habe den Stoff lange mit mir herumgetragen, habe mich dann eingearbeitet und irgendwann ist es mir dann gelungen, das zu übersetzen.
Kannst du kurz zusammenfassen, um was es in diesem historischen Stück geht?
Es ist eine sogenannte City Comedy. Es ist eigentlich, es gibt einen Strang, wo eine Hochzeitskomödie erzählt wird. Wir haben es mit zwei jungen Leuten zu tun, die nicht heiraten dürfen, weil der Vater des Bräutigams findet, dass die Braut zu wenig Geld mit in die Ehe bringt. Gleichzeitig gibt es, wie oft in diesen Stücken, eine zweite Ebene in der Unterschicht. Also das Ganze, diese Hochzeitskomödie spielt in der Oberschicht. Gleichzeitig gibt es eine Unterschicht, wo sich verschiedene Paare Gedanken machen über ihre sexuelle Identitäten, die ihr Begehren. Und in Kombination dieser beiden Ebenen gibt es eben daraus eine City, eine sehr derbe City-Comedy. Die Stadt London spielt eine große Rolle und als zentrale Figur tritt eben Moll Cutpurse auf. Moll Cutpurse war der Spitzname der von dir bereits erwähnten historischen Figur Mary Frith. Mary Frith hat das Stück selber gesehen und es wird vermutet, dass Mary Frith im oder nach oder vor dem Stück tatsächlich auch aufgetreten ist, was in dieser Zeit sehr außergewöhnlich war.
Und wie hast du das Stück nun adaptiert? Ist die Geschichte dieselbe geblieben oder hast du da auch was abgeändert?
Ich habe das ganze Stück übersetzt. Das dauert, also es sind 120 Seiten, über 20 Figuren. Das Stück klingt jetzt bei meinem Verlag schon relativ lang und es wird oft gelesen von Theatern. Sie winken aber alle ab, weil sie sagen, zu viele Leute, wir können es nicht spielen. Die Autoren sind zu unbekannt und so weiter. Und ich habe mir dann gedacht, ja, aber dann muss man es einfach selber machen. Und weil wir in der freien Szene natürlich auch nicht in der Lage sind, 20 Schauspielende auf die Bühne zu stellen und zu bezahlen, war das dann auch eine ökonomische Notwendigkeit, das zu einem Monolog umzuschreiben. Und sind Teile der Story sind geblieben, aber es sind auch neue Elemente dazugekommen. Und das ist jetzt nicht nur das ist die ökonomische Seite der Geschichte. Die andere ist tatsächlich auch, dass durch die Bearbeitung zu einem Monolog es eben möglich wird, bestimmte Haltungen, die man vielleicht eben verurteilt, die in diesem Stück vorkommen, anders wirken zu lassen.
Weshalb wird das Stück jetzt aufgeführt? Weshalb hast du dich entschieden, es jetzt auf die Bühne zu bringen?
Ich fand es schon vor, ich weiß nicht mehr, fast 10 Jahren, als ich darauf gestoßen bin, eigentlich ein wichtiges Thema. Und unterdessen hat einfach die ganze Gender-Debatte eine unglaubliche Dynamik, eine sehr produktive Dynamik angenommen. Und man kann jetzt einfach nicht mehr länger warten. Ich habe absolut kein Verständnis dafür, dass dieses Stück noch nicht gespielt wurde. Und es passt so in die Zeit, es sagt so viel über uns aus und tatsächlich ist auch unsere Interpretation natürlich eine zeitabhängige. Und wir sind da einfach, wir können etwas sehr Produktives beitragen zu dieser Debatte.
Mit im Studio ist Jules Elting. Jules, du bist schauspielende Person, vor allem in Berlin und Sao Paulo aktiv, also im deutschsprachigen und portugiesischsprachigen Raum. Ist dir das Stück als darstellende Person schon mal begegnet in deiner Karriere?
Nein.
Und wie hast du reagiert, als du das zum ersten Mal gelesen hast? Wie hat das auf dich gewirkt?
Also der erste Kontakt kam jetzt über ein persönliches Gespräch, also über Zoom, ne, Pandemiezeiten, mit Martin, und es gar nicht direkt das Stück, sondern eben der Bericht über das Stück und über die Figur und so weiter. Und ja, das war erstmal eine große Freude, von diesem Stoff irgendwie zu hören und von einer Figur, die in einer Zeit lebt, was wir jetzt so im Theaterbereich, ne, so einen klassischen Kanon nennen würden, und die ich aber noch nicht kannte, und war große Neugierde.
Du interpretierst nun das Solostück von Martin Bieri. Im ursprünglichen Text kamen, wie gesagt, 20 Personen vor. Martin hat das jetzt auf 10 reduziert. Du spielst sie alle. Kannst du diese 10 Charaktere kurz skizzieren? Äußerst kurz. Wer sind die?
Ja, das ist so eine große Bandbreite an Cis-Personen. Also die junge Frau, also wie so eine klassische Theaterbesetzung eigentlich. Die junge Frau, der alte Vater, der junge Mann, der Schneider, die Schneiderin, irgendwelches Volk auf dem Marktplatz, Stimmen. Also so eigentlich wie so ein klassisches kleines Stück.
Und mittendrin die Person Moll Cutpurse.
Ja.
Du identifizierst oder definierst dich selbst als trans-nonbinär. Wie sieht das aus bei den Personen, die du oft auf der Bühne spielst? Gibt es da ab und zu Trans-Identitäten, die du spielen kannst, oder sind das alles Cis-Personen?
Gute Frage. Also ich mache ja im Moment vor allem auch Film. Da gibt es schon jetzt auch häufiger Transfiguren, die vorkommen. Aber auf der Bühne habe ich noch nie eine Transfigur gespielt.
Cool, dann ist es hier zum ersten Mal in Bern. Und wie ist es für dich, eine Person zu spielen, die vor 400 Jahren gelebt hat und der man aus heutiger Sicht eben diese Queerness, Trans-Identität zuschreibt? Wie ist das für dich?
Ja, das ist natürlich, das hat sehr viele Ebenen. Also wir wissen sehr, sehr wenig über diese Figur. Es wurde damals, ne, ein Stück geschrieben von zwei Cis-Männern, jetzt das Stück von einem Cis-Mann interpretiert, übersetzt, und jetzt trifft das Stück wieder auf einen Trans-Körper in. Aber das sind sehr, sehr viele Schichten. Und also ich würde mir jetzt nicht anmaßen, und das haben wir auch in unserem Arbeitsprozess eigentlich so verstanden, dass wir eigentlich nichts wirklich über diese Figur wissen und auch nichts ihr in den Mund legen wollen wirklich oder meinen, so sei die Figur jetzt oder würde sie sich heutzutage sehen. Es ist wirklich so eine Annäherung, ein Antasten. Es sind viele Stimmen, die über jemanden reden. Auch ich kann nur über diese Figur sprechen und Vermutungen ansetzen. Und ich glaube, auf dieser Ebene bewegen wir uns eher. Und gleichzeitig gibt es natürlich so ein Gefühl auch von, ja, dass ich versuche, mich irgendwie zu öffnen für eine eventuelle Erfahrung, die diese Figur damals gemacht hat, und zu schauen, was das jetzt mit meiner Transkörperin tut, auch wieder in diesem Kontext von vielen Cis-Personen, die auf mich schauen, die mich sehen, die mich beschreiben, auch in diesem Theaterprozess, so, ne? Da wiederholen sich auch Dinge so. Und damit experimentieren wir so ein bisschen. Aber wir sagen nicht, so ist es jetzt und so war die Person und das hat sie gesagt und bam, so. Also das wäre auch falsch. So.
Wir hören gleich in die Inszenierung rein. Wir haben nämlich hier ein Technostück, das ist komponiert von Christine Hassler. Die Figur, die da spricht, ist die Tochter, die nicht heiraten darf, und auch Moll Cutpurse. Den Text sprichst du, Jules. Was wird erzählt in diesem Stück?
Ja, also in dieser Szene, das ist eigentlich so eine typische, sag ich mal, so eine Kuppler-Innen-Szene. Also sowieso die Transfigur in diesem Originalstück wurde so ein bisschen benutzt, haben die Autoren auch so gesagt, weil sie ja angeblich sich in allen Gendern auskennt und ist und deshalb so, ne, wie Transfiguren auch oft benutzt wurden in Storytelling oder entweder für Comedy oder eben diese Kupplerposition. Und das ist so eine typische Kuppler-Szene, wo jetzt dieses Pärchen, was eigentlich nicht zusammenkommen darf, in einem bestimmten Kontext und Raum jetzt endlich mal ein bisschen sich küssen darf und was passieren darf. Und wir haben das eigentlich so, ich würde sagen, Berghain kommt nach Bern. Wir haben das so ein bisschen in so eine Darkroom-Szene verwandelt und alle sind jetzt eigentlich, leben so ein schwules Begehren aus und alle sind Männer und ja, und es geht heiß her.
Ja. Sebastian und ich. Wir küssen uns. Wieder bin ich jemand anderes, wie ein Mann gekleidet. Ein Mann, um meinen Mann zu sehen. Moll tut uns einen guten Dienst, in dem nicht Sünd noch Schande ist, obgleich die Leute glauben werden, wir seien eines Lasters wegen hier bei ihr. Molls Ruin rettet unseren Ruf, denn diese Küsse sind rechtschaffen, wenn auch auf Kniffe angewiesen. Moll sagt, du trägst das Kreuz der Liebe und ist doch bereit, ihr ehrliches Erbarmen zwei Turteltauben zu gewähren, solange sie auch ehrlich sind. Ich bin's. Ist er, Sebastian, es nicht, zieht sie, sagt Moll, ganz sicher schneller und macht mit ihm, was er mit mir tun wollte. Doch statt an ihm lässt sie die Wut an einer Gambe aus, die hier im Zimmer hängt. Sie spielt mit diesen Därmen. Niemand soll, sagt Moll, von ihr behaupten, sie sei mit Gentleman allein gewesen und habe ihre Fiedel hängen lassen. Ich dann. Nur Heuchler reden schlecht von dir, obgleich dann sie die Beine noch viel breiter machen, und zwar für anderes als Gampen. Ich schlafe ein und denke nicht an die, sagt Moll und lässt uns hören, was sie träumt. Deine Lady gehört nicht dir, jede Nacht träum ich von ihr. Sie wirft das Geld zum Fenster raus, sie geht mit ihren Schwestern aus. Sie sagt, ich gehe Stoffe kaufen, dann sieht man sie zum Hafen laufen. Sie tanzt und lacht und kehrt zurück zu dir, doch jede Nacht schläft sie mit mir. Moll singt, wir hören und vergessen ganz das Küssen und die Vorsicht auch. Hinter uns herangeschlichen, unbemerkt, der Vater, Sir Wentgrave, der, vor dem wir uns verbergen wollen. Doch Moll, sie singt. Und hier kommt schon die nächste, viel mutiger als die letzte. Nimmt ihn, bis sie nicht mehr mag, zum Teufel mit den falschen Schwänken. Zum Teufel mit den faulen Schwänzen. Wie auf Stichwort kommt der alte Mann hervor und Sebastian.
Live bei mir im Studio sind der Autor und Übersetzer Martin Biri und die schauspielende Person Jules Elting. Wir sprechen über das Theaterstück Roaring. Jules, der Begriff Transistry ist für das Theaterstück Roaring von zentraler Wichtigkeit. Transistry ist vom englischen Ancestry, also Abstammung, Herkunft, VorfahrInnen, abgeleitet und heißt frei übersetzt die Trans-AhnInnen-Geschichte. Du definierst dich, wie bereits erwähnt, selbst als trans-nonbinär. Weshalb ist Transistry wichtig?
Ja, also ich habe den Begriff in dem Projekt eingeführt, weil das für mich irgendwie als beteiligende Person und als künstlerische Person wirklich so ein zentraler Begriff war in diesem Projekt, dass wir versuchen, einer Person Raum zu geben und Sprache zu geben, ne, was Martin gemacht hat und was jetzt weiter durch uns passiert, die einfach bisher nicht so zur Sprache kam. Und wenn wir uns anschauen, ne, klassischen Theaterkanon, du hast vorhin gefragt, ob ich dieses Stück schon kannte oder an der Schauspielschule oder sonst wie, natürlich leider nicht. So, also wir kennen das ja, dass marginalisierte Personen einfach aus Geschichte, aus Kunst, aus so vielen Dingen herausgeschrieben wurden, obwohl es uns schon immer gab, ne? Und deshalb, ja, ist das einfach so wichtig für mich. Na, weil also gerade in diesem Moment jetzt auch, wo viel über Mode auch gesprochen wird und so weiter, zu sagen, nein, es gab uns schon immer, wir kamen noch nicht vor oder wir wurden nicht archiviert und dadurch daran zu erinnern, dass hier geht es um eine Person viele, viele Jahrhunderte her und genau.
Es wird ja auch oft darüber diskutiert, ob man historischen Personen oder Figuren unsere heutigen Definitionen aus dem LGBTIQ-Spektrum zuschreiben darf. Martin hat vorhin auch noch erzählt im Vorgespräch, dass Molly Cutpurse auch als Feministin oder weibliche Vorkämpferin gelesen wurde zu einer bestimmten Zeit. Jetzt wird sie als Transperson gelesen, als Non-Binäre. Das Argument dagegen, dass man das nicht tun solle, ist ja, dass man eben diese Konzepte von heute nicht auf historische Figuren überstülpen darf. Wie stehst du dazu? Was sagst du dazu?
Also erstmal möchte ich sagen, Feministin kann ja jede Person sein. Also Cis-Männer können auch Feministen sein und das ist ja eine bestimmte Haltung einfach. Wir sind uns dessen total bewusst und ich persönlich sehe das auch. Also Sprache ist immer irgendwie Kind seiner Zeit und Sprache beschreibt Dinge, die wir erleben in dem Moment und die wir sehen und die wir fühlen. Und natürlich ist die Sprache, die wir jetzt benutzen, hat mit unserer Zeit zu tun. Und ich glaube, wenn man ein Bewusstsein dafür hat und Mensch weiß, okay, zu der Zeit, wir wissen nicht, wie die Person sich heutzutage definieren würde, welche Pronomen die Person benutzen würde. Und dann, also wenn man schon dadurch diese Distanz aufmacht und dann trotzdem aber sagt, ich entscheide mich aus den und den Gründen für diese Worte, dann finde ich das total okay.
Martin, du hast ja bewusst Jules Elting als trans non-binäre Person angefragt, die das Solostück spielen soll. War das für dich von Beginn an klar, dass eine non-binäre Person das Stück interpretiert?
Das ist in gewisser Weise parallel gelaufen mit dieser Bewegung Act Out, die vor zwei Jahren angefangen hat, wo dieses Thema halt wirklich so publik wurde, wer spielt eigentlich was und welche Figuren haben wir, wer spricht auf den Bühnen. Und da war das wie, das lief so parallel. Und ich dachte mir dann, ja gut, jetzt hat man so einen Stoff, oder? Und jetzt sollte man den tatsächlich wirklich auch frei, also was heißt freigeben, das ist ja nicht mein Stoff, aber der muss jetzt irgendwie raus, oder? Und der muss zu den Leuten, die jetzt so lange keinen Stoff hatten, sozusagen. Und dann war das die eine Schiene. Das andere ist schon auch, dass ich finde, dass so viel Wissen jetzt durch Jules und durch das ganze Team, das einfach sehr queer kompetent ist, so viel Wissen in dieses Projekt einfließt, das kann, ja, das wäre sonst überhaupt nicht möglich gewesen. Und das ist mir dann auch ein Anliegen. Das Theater ist eher ein Kollektivwerk. Und da müssen so viel Expertise wie möglich rein. Und darum war das irgendwie naheliegend für mich.
Bleiben wir noch kurz bei Act Out. Das war eine Initiative, die mit einem Manifest für mehr Akzeptanz und Anerkennung von LGBT-Personen in der Gesellschaft, aber auch innerhalb der deutschsprachigen Medien- und Kulturbranche. Jules, du gehörst zu den Erstunterzeichnenden. Das Stück Roaring trägt nun einen Beitrag zu mehr Sichtbarkeit bei. Und ist das Stück jetzt eine positive Ausnahme oder hat sich seit Februar 2021 da jetzt wirklich was geändert?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde mal ganz realistisch sagen, so viel verändert hat sich jetzt leider noch nicht, weil die Systeme, also vor allem natürlich auch Theatersysteme und die Filmsysteme und Filmförderung und so weiter, wahnsinnig verkrustete, alte, weiße Cis-Systeme sind, so, die sich sehr schwer auch nur bewegen. Aber ich würde schon sagen, dass, also was passiert ist durch Act Out, dass ein Raum aufgemacht wurde, dass Sprache gegeben wurde. Also es weiß jetzt wirklich jede Person in unserer Industrie, wenn du sagst Act Out, dann gibt es sofort, ist eine Referenz. Wir sind einfach nicht mehr zu ignorieren, dass es uns gibt. So, was Martin auch gerade gesagt hat. Und dadurch also immer wieder einfach Gespräche geführt werden müssen. Es ist auch nicht mehr so leicht, dass eben Cis-Personen Trans-Charaktere spielen oder Leute eben sagen, ja, wir kannten aber niemanden und so. Also so, diese Präsenz ist einfach stärker da und dadurch gibt es schon so einen gewissen Druck, sage ich mal teilweise, dass die Leute uns jetzt mehr brauchen, weil sie Angst haben vor Canceling oder Shitstorm oder sonst was, dass sie eben die Dinge anders besetzen müssen, dass es gibt anderes Interesse auch an Stoffen. Und natürlich gibt es dann auch kleine, auch schon Veränderungen, wo Leute wirklich auch mehr versuchen und eben Stücke, die anders besetzt werden und so weiter, wie jetzt auch bei uns bei Roaring und ja, also langsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Zum Schluss möchte ich euch beide noch fragen, was ihr am meisten mögt an diesem Stück Roaring oder auch im Entstehungsprozess, was am tollsten war, was ist da zuvorderst?
Ich schließe an das an, was vorhin gesagt wurde. Also Kunst funktioniert ja oft so, dass irgendeine Vergangenheit in eine Zukunft übersetzt wird. Und das passiert jetzt hier gerade. Ich glaube, wir entwerfen gerade sowas wie eine mögliche Zukunft. Ich bewundere sehr die Energie, die auf diesen Proben entsteht. Ich mag wahnsinnig, mit welchem Vehemenz dieses Stück sich auflädt. Also das ist ein Text, der 400 Jahre lang still war und jetzt fährt da so eine Kraft wieder rein. Das finde ich, ich sitze auf den Proben und staune dann. Das mag ich wahnsinnig.
Also ich glaube, ich freue mich jetzt auch sehr auf das, wahnsinnig auf das Zusammentreffen mit dem Publikum. Weil für mich geht es jetzt eigentlich so weiter, ne? Was ich vorhin so beschrieben habe, also da gab es diese Person und dann haben diese zwei Cis-Männer David das in ein Stück übersetzt und jetzt hat Martin das wieder in ein Stück übersetzt und jetzt wurde das in meinen Körper und jetzt geht es eigentlich für mich weiter mit dem Publikum, weil ich wirklich gespannt bin, weil das Stück ist wirklich vor allem ein Spiegel für ein Cis-Publikum, was ganz viel sich reflektiert, aber ich bin auch gespannt, wie es ist, wenn Transpersonen mal da sind und also das Publikum, ne, wirft ganz viele Fragen zurück und wirklich spiegelt viele Dinge und ist nicht beendet irgendwie so mit dem, wie wir das jetzt machen. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich ein Prozess, es ist ein Gespräch, was es auslöst und da freue ich mich total drauf.